Entschuldigung. Aber bevor es losgeht mit der Predigt, möchte ich gerne Adrian und Tabea mal auf die Bühne bitten. Ihr habt ein Zeugnis und ich habe das letztens so beim Rausgehen irgendwie kurz erzählt bekommen und dachte, das sollten sie weitergeben, weil das ein Thema ist, was doch den einen oder anderen bewegt. Ich gebe einfach mal das Mikro an dich und ihr.
Genau, ich darf einmal anfangen. Ja, wir beide heiraten in ein paar Monaten und... Das ist auf jeden Fall extrem cool, aber das Zeugnis geht eher um einen Teil dieser Vorbereitung, weil wir waren eben unter anderem auf der Suche nach einer Wohnung, wo Tabea schon mal einziehen könnte und die dann unsere gemeinsame Wohnung wird. Und Wohnungssuche in Berlin kann ja so eine Sache sein, aber wir hatten eigentlich gar keinen Stress, weil wir die Wohnung von meinem Bruder in Aussicht hatten. Die haben was Größeres gesucht, er und seine Familie, und sind deswegen auch umgezogen, und wir dachten, okay, wir können da als Nachmieter rein, und deswegen war das ganz entspannt. Als wir dann aber bei dem Vermieter angefragt haben, kam die Nachricht, dass die Wohnung kernsaniert wird und deswegen keine Nachmieter akzeptiert werden. Und das war erstmal ein Dämpfer für uns, weil es gibt extrem viel vorzubereiten und jetzt kam das noch dazu. Aber wir haben uns entschieden, das im Gebet abzugeben und haben dann auch beide irgendwie Frieden darüber empfunden. Sind dann trotzdem kurz danach eben in die Suche gegangen, auf den Internetseiten, und nach den Kriterien, die wir hatten, wir wollten hier in der Nähe der Gemeinde sein, am besten in Tegel, und hatten halt einen gewissen finanziellen Rahmen. Und mit diesen Kriterien kamen eigentlich nur 4 Wohnungen dann so irgendwie in Frage. Und das Problem war, eine hat uns gar keine Antwort gegeben, eine konnte man nur mit irgendeinem Premium-Account überhaupt kontaktieren, die dritte, die hat sofort abgesagt, und die vierte hat erst einen Termin ausgemacht und dann kurzfristig abgesagt, weil sie schon vergeben war. Und das war so die Ausgangslage.
Ja, und wir haben dann natürlich weiter gebetet, und dann haben wir einen Tag später, nachdem dann Absagen kamen, von 2 verschiedenen Personen die gleiche Wohnungsanzeige bekommen. Also Adrian von seiner Schwägerin, ich von einer guten Freundin aus einer anderen Gemeinde. Genau, da wurde eine Anzeige in einem Gemeindenewsletter geteilt, und dann habe ich da gleich hingeschrieben. Und sie meinte dann irgendwie, dass sie selbst nicht in Berlin lebt, aber die Besichtigung mit einer Freundin stattfindet. Und dann hat Adrian den Namen dieser Freundin gehört. Und das ist auch eine sehr gute Freundin seiner Familie. Das heißt, er hat ihr dann geschrieben, und dann hatten wir die Besichtigung mit ihr. Und genau, vorher hat sie uns dann noch mitgeteilt, dass es noch ein anderes Paar gibt, was auch mit der befreundet ist. Also quasi 50-50 Chance, beide Christen, beide kennen die Freundin. Und genau, das war dann die Ausgangslage, so sind wir dann dahin gefahren. Und ja, sie hat dann uns die Wohnung gezeigt, und die war viel, viel schöner als erwartet. Und dann meinte sie auch noch zu uns, ja, die anderen haben schon abgesagt. Also ihr werdet jetzt die Einzigen. Genau. Und ja, als wir dann wirklich so in die Suche gegangen sind, hatte ich so den Eindruck von Gott, dass er sagt, mach eine Liste mit all deinen Wünschen. Und das ist mir erstmal total schwer gefallen, aber ich habe es dann trotzdem gemacht. Und diese Wohnung übersteigt wirklich diese Liste. Also das ist wirklich, ja, Gott hat da wirklich gesehen, was so, ja, unsere Wünsche waren. Ja, genau, und das wollten wir euch einfach als Ermutigung teilen und einfach Gott die Ehre geben, weil er sich da wirklich so in seiner väterlichen Liebe und Versorgung gezeigt hat und uns wirklich, ja, seine Güte und Freundlichkeit da offenbart hat. Genau.
Danke euch. Elli, komm du doch gleich auch noch nach vorne. Elli hat sich aktiv bei mir gemeldet. Das ist, oh, das hat mein Herz so hüpfen lassen, weil du auch was erlebt hast, was du teilen wolltest. Ja, leg du los.
Genau, also ich habe was erlebt, und zwar hatte ich im Sommer 24, hat es irgendwie angefangen, dass ich so Schmerzen hatte im Steißbeinbereich, und das war immer beim Sitzen total unangenehm, und das Schlimmste war, wenn ich aufgestanden bin, dann hat es so richtig doll immer durch den ganzen Körper gezogen, und ich habe erst mal gedacht, egal, das wird schon von alleine weggehen, aber nach einem halben Jahr war es dann immer noch nicht, wir haben auch gebetet, und dann bin ich zum Arzt gegangen zum Orthopäden und habe diese ganzen Übungen gemacht, und es hat nichts geholfen. Und genau, das ging dann anderthalb Jahre so. Und es war immer gleichbleibend, es war nie schlechter oder besser, es war immer gleichbleibend doll, der Schmerz. Ich habe immer versucht, irgendwie möglichst wenig zu sitzen und mich komisch hinzusetzen. Und so ein komisches Kissen hatte ich auch. Genau. Und dann saß ich vor einem halben Jahr hier im Gottesdienst und da war das Thema über Loben und Danken. Und genau, ich habe dann so gedacht, okay, dann diese Woche war richtig schlecht. Ich war gar nicht auf Jesus fokussiert und so viel irgendwie nicht gut gelaufen. Aber ab nächste Woche, da werde ich jetzt jeden Tag danken und dann werde ich bestimmt die Heilung erleben. So. Und dann kam genau in dem Moment so ein Gedanke von Gott in meinen Kopf rein, irgendwie, ja, du musst jetzt nicht erst gut sein. Ich habe es ja schon alles vollbracht und du kannst jetzt die Heilung erleben. Und dann habe ich einfach so das im Gedanken gebetet und angenommen, so dass ich jetzt die Heilung habe und ich wusste, ich bin geheilt und ich bin aufgestanden, es hat so weh getan immer noch und ich wusste, ich bin geheilt trotzdem. Ich habe mich so gefreut, also ich war ganz fröhlich und ich habe dann die nächsten Tage auch wirklich total Gott dafür gedankt, weil ich einfach mich so gefreut habe, dass ich geheilt bin, obwohl ich es noch nicht gemerkt habe und nach 3-4 Tagen war es weg und jetzt ist es wirklich seit einem halben Jahr weg und ich kann Gott die Ehre dafür geben, es ist wirklich er gewesen, genau.
Hey, vielen, vielen Dank. Wenn du jetzt hier bist, wir erzählen diese Zeugnisse nicht, um einzelne Personen zu highlighten, sondern weil, um einfach uns daran zu erinnern und zu teilen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und Gott ist so für jeden von uns. Und wenn du also hier bist und gerade eine Wohnung suchst oder ja, ein neues Haus oder etwas brauchst oder auch gerade Heilung, dann lass uns doch jetzt einfach kurz beten und genau das annehmen und gleich jetzt praktizieren, ja? Herr, wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir, dass du ein guter Gott bist, dass du interessiert bist an uns und dass du so gnädig bist, dass du mehr gibst, als wir erwarten oder auch uns vorstellen können. Und so wollen wir einfach zu dir kommen und dir danken für all die Wohnungen, die du vorbereitet hast, die Einzelne unter uns brauchen. Herr, du siehst all die verschiedenen Lebenssituationen und wir beten, dass überall dort, wo jetzt gerade Wohnungen gesucht werden, dass du dich verherrlichst. Herr, du hast keine Lieblinge, sondern wir alle sind einfach deine kostbaren Kinder. Und ich bete, dass jede einzelne Situation, auch gerade da, wo es vielleicht schon länger geht, dass du hineinkommst und wir setzen wirklich deine Versorgung, deine Wunder frei. Wir vertrauen dir, weil du so gut bist. Und Herr, wir danken dir auch für deine Heilung. Und wenn du gerade Heilung brauchst, dann ja, streck einfach oder halt kurz deine Hände auf, einfach als so ein Zeichen gerade auch. Und Herr, wir danken dir, dass so wie Ellie es eben erzählt hat, dass wir jetzt nicht irgendwas in so eine Hochleistung schalten müssen. Wir müssen kein Turbo gerade einschalten, sondern wir vertrauen dir und wir danken dir dafür, dass du alles erwirkt hast. Und wir empfangen heute Morgen das, was du getan hast. Wir empfangen deine Liebe und wir empfangen deine Heilung heute Morgen. Danke, dass du unsere Körper anrührst und wir sagen auch, regiere du in jedem einzelnen Körper hier. In dem Namen Jesus. Amen.
Ja, jetzt legen wir los. Genau, wir starten heute. Ich muss mal hier irgendwie alles hochfahren. Ich bin hier heute bewaffnet mit Leihbibeln. Meine Bibel ist liegen geblieben beim Konzert vor 10 Tagen und noch nicht wieder aufgetaucht. Also wenn ihr sie gefunden habt, dann ich bete immer noch. Ich vermisse sie sehr, sehr, sehr. Und es steht mein Name drin. Und meine Notizen. Genau, aber zum Glück gibt es das Wort reichlich, das Wort Gottes reichlich unter uns. Genau, und wir starten heute in das Bibelprojekt. Bibelprojekt, mein Papa hat schon gefragt, lesen wir ausnahmsweise die Bibel? Nein, tun wir natürlich nicht. Und auch die Predigt heute geht nicht ausnahmsweise über die Bibel. Aber Bibelprojekt sind nochmal so 2 Monate, wo wir besonders dafür einladen, die Bibel zusammenzulesen. Wir lesen als Gemeinde, wenn du mitmachen möchtest, lesen wir alle die gleichen Abschnitte jeden Tag. Und egal, wen du triffst, so die ganze Woche über, es ist eine total tolle Möglichkeit, einfach auszutauschen. Und am effektivsten, der Kerngedanke ist nicht nur der, dass wir alle das Gleiche lesen und sonntags die Predigt dazu hören, sondern dass wir miteinander, dass wir Partnerschaften finden und zusammen die Bibel lesen. Es kann ganz unspektakulär sein, aber ich verspreche dir, es ist richtig kraftvoll. Also wenn du merkst, Mann, Ich habe eigentlich Lust, noch mal in Gemeinschaft mehr mitzumachen. Ist heute deine Möglichkeit, zur Hallo Lounge zu gehen, im Foyer, wenn du rauskommst, gleich rechts, und einfach mal zu fragen, wo sind Gruppen, die die Bibel lesen werden zusammen, denen du dich anschließen kannst. Und da kann man dir ganz bestimmt weiterhelfen. Ja, und wie ihr mitgekriegt habt, die Psalmen sind das Thema. Und die Psalmen sind ein Home Run, auf jeden Fall, ne? Aber ich möchte uns sagen, die sind keine seichte Unterhaltung. Die sind unsere Lebensader. Denn Gebet, Freundschaft mit Gott, dieser nicht aufhörende Austausch, dieses nie endende Gespräch mit ihm, das ist unsere Lebensader. Das ist deine Lebensader. Da fließt die Kraft raus, da kommt alles her. Und von daher ist es kraftvoll. Und natürlich kommen wir auch zur Ruhe damit, aber es ist auch gleichzeitig kraftvoll. Es ist all das zusammen. Und das Verrückte ist, man könnte ja denken, ja, so vieles können wir nicht, aber komm, reden mit Gott, das kriegen wir doch hin. Und ja und irgendwie nein. Und das Gute ist, wir haben einen Heiligen Geist, der uns dabei hilft, weil wir selbst beim Austausch mit Gott, selbst im Gebet, seine Hilfe brauchen. Und wir haben das Wort Gottes. Und jetzt in unserem Fall besonders die Psalmen, die uns zeigen, wie sieht so ein Austausch denn mit Gott aus? Und welche Themen gehören da alle hinein? Und jedes Mal, wenn wir das anschauen, glaubt's mir, es geht mir auch jedes Mal so, merke ich, wow, da gehört noch mehr rein, als ich vorher gedacht habe. Mein Gebetsleben ist thematisch immer viel zu eng. Es ist konzentriert auf das, was mich gerade bewegt, worum ich mich drehe. Es ist begrenzt auch durch meinen begrenzten Horizont. Und die Psalmen, die öffnen unser Gebetsleben. Und die bringen mich immer wieder zu Punkten, über die ich mit Gott reden sollte und die gut tun, mit ihm drüber zu reden, die ich aber von alleine vergesse. Und ich möchte dich einladen, auch gerade diesen Schatz immer wieder neu zu finden. Gudi hat es schon gesagt, draußen liegen ja diese Hefte. Wir sind dieses Jahr mit 18 bis 20 Gemeinden zusammen unterwegs, die das alle in der Stadt gleichzeitig machen. Die Hefte haben einige Leiter von diesen Gemeinden zusammen entwickelt. Die Lukas-Gemeinde hat es immer in die Hand genommen. Die sehen sehr, sehr wertig aus dieses Jahr. Und ihr dürft euch bedienen. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wir haben nicht unbegrenzt Hefte. Aber die sind auch nicht, also wir bezahlen dafür. Also bitte nehmt nur wirklich das, was ihr braucht. Wenn ihr eher Online-Leute seid und es eher digital gerne nutzt, dann nehmt die digitale Variante, die schicken wir immer wieder rum im Newsletter. Genau, dann lasst die Hefte für die Leute, die Hefte brauchen. Wenn ihr ein Heft haben wollt, dann nehmt ihr ein Heft. Genau. Und in dem Heft findet ihr ganz viele auch noch so Fun Facts oder ich nenne es, die haben es anders genannt, also Hintergrundinformationen zu den Psalmen, gute Einleitung. Ich werde uns das heute sparen. Ja, es gibt 150 Psalmen und 5 Psalmbücher in den Psalmen und so weiter. Aber all das, gibt es tolle Hinweise dazu, macht Spaß, das sich einfach anzuschauen. Es ist ganz leicht und zugänglich. Wir starten diese Woche, wenn du mit dabei bist, geht es morgen los mit den Weisheitspsalmen. Es gibt tatsächlich richtig viele Psalmen im Wort Gottes, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und ich meine, das Thema Weisheit ist nicht so vielleicht das gängigste Wort, aber letztendlich geht es darum, das Leben ganz genau anzuschauen und herauszufinden, wie kann man ein gutes Leben und ein glückliches Leben führen. Und das kann man natürlich über verschiedensten, ja, man kann es mit Lebensweisheit kann man erwerben, Erfahrung, man kann in die verschiedenen Disziplinen hineingehen, Gesellschaftswissenschaften, Psychologie, ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Aber die Bibel lehrt uns, dass all das ja ganz nett ist, aber dass der Anfang von Weisheit ist, auf Gott zu schauen, ihn zu erkennen, ihn vor allem anderen zu sehen, ihn über alles andere zu stellen. Und ihr Lieben, die Bibel hat richtig viel zu sagen darüber, wie man ein gutes und ein glückliches, ein erfülltes Leben führen kann. Und von daher ist diese Woche so eine Möglichkeit, auch darin zu wachsen und auch darüber mehr mit dem Herrn auszutauschen, ihn zu fragen, zu beten. Genau. Und ich finde es ein Vorrecht, gerade auch für alle jungen Leute. Weil die Bibel gibt uns einen Zugang zu dieser Weisheit. Und die ist nicht nur darin verbunden, dass du 90 Jahre alt bist und ganz, ganz viel Lebenserfahrung hast, sondern die Bibel gibt dir einen direkten Zugang dazu, wie du gut und glücklich leben kannst jetzt. Von daher, lasst uns einsteigen Und heute wollen wir uns Psalm 37 anschauen. Und was wir heute machen, ich glaube, ich habe das noch nie so gemacht. Wir werden am Ende des Gottesdienstes wissen, ob es eine gute Idee war oder nicht. Psalm 37 hat 40 Verse. Und normalerweise gehe ich voll gerne so Abschnitt für Abschnitt durch. Und heute machen wir das mal anders. Wir gehen den mehr thematisch an und gucken dann so immer unter den Themen die entsprechenden Verse dazu an. Ich lese mal den allerersten Vers vor und dann springen wir direkt rein. Und ich lese heute aus der Bibel von meiner Mama. Und es ist eine NGÜ, also wundert euch nicht, ihr habt vielleicht an der Wand ein bisschen andere Übersetzung. Entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun. Beneide nicht die Leute, die Unrecht üben. Also, dieser Psalm, der tangiert ein Thema, was recht präsent ist, nämlich, dass es gottlose Menschen gibt, dass es Menschen gibt, die absichtlich Böses tun. Und das Schlimme daran ist, scheinbar blühen die in ihrem Leben hier auf der Erde. Im Kontext, in den nächsten Versen werden wir das immer wieder sehen. Also es gibt Menschen, die absichtlich gottlos leben. Und wenn die Bibel von Gottlosen redet, dann redet sie nicht von den Leuten, die noch nie was von Gott gehört haben, sondern dann meint sie auch gerade die Menschen, die ihn kennen und sich bewusst von ihm abwenden. Ja? Und die Bibel redet also von Menschen, die gottlos reden, die Böses leben, die Böses tun und denen es gut geht, die aufblühen. Und das habe ich gerade eben schon im ersten Vers vorgelesen, aber wir finden das zum Beispiel auch in Vers 12. Der Gottlose, ist das wirklich Vers 12 gewesen? Der Gottlose schmiedet zwar seine Pläne gegen den, der nach dem Willen Gottes lebt. Gehässig fletscht er die Zähne gegen ihn. Also das beschreibt den Gottlosen. Es gibt Leute, die absichtlich sich gegen Menschen richten, die nach Gottes Willen leben. Die Zähne fletschen. Vers 14 beschreibt, die gottlosen Gewalttäter ziehen ihr Schwert und spannen den Bogen, um den Wehrlosen und den Armen umzubringen. Also wir reden hier schon von Mutwilligkeit, ja? Und der geringe Besitz eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat größeren Wert als der Reichtum von vielen Gottlosen. Also es scheint Gottlose zu geben, denen es richtig gut geht, die viel Reichtum haben. Lesen wir aus dem zweiten Teil des Satzes. Und das führt uns, wir können auch noch mal ein bisschen weitergehen hier, Vers 32. Der Gottlose lauert ihm auf, dem Gerechten, und versucht ihn umzubringen. Aber der Herr lässt es nicht zu. Lesen wir dann auch weiter. Vers 35. Ich sah einen gewalttätigen, gottlosen Menschen, der stand fest da wie ein Baum mit ausladenden Ästen in voller Blüte. Also das ist das, was David, der diesen Psalm geschrieben hat, beschreibt. Es gibt Menschen, die leben gottlos, die leben mit Absicht, üben Gewalt aus, tun Unrecht. Und das Krasse ist, denen geht es sogar gut. Die haben Reichtum, die sind fest, sie sind solide, wie ein fester Baum. Und es führt doch zu dieser ganz klassischen Frage. Und komm, lass uns zugeben, die haben wir doch alle schon mal gehabt, oder? Wie kann ein guter und gerechter Gott es zulassen? Wie kann er all das Leid und all das Unrecht auf dieser Welt zulassen? Und wie kann er zulassen, dass es solchen Menschen überhaupt gut geht, die so etwas tun, die sowas absichtlich tun? Und das Tolle an der Bibel ist, und gerade auch in der Weisheitsliteratur, die wir uns anschauen gerade, dass die Bibel uns anzeigt, dass es wirklich so ist, dass wenn wir mit Gott leben, dass da ein Segen drauf liegt. Und ich meine, der größte Segen ist überhaupt, Jesus kennenzulernen und seine Errettung anzunehmen, sein Heilswerk für unser Leben anzunehmen. Darauf, das ist ein riesen Geschenk. Und damit sind wir wirklich gesegnet. Und dann gibt es in der Bibel sowas wie Saat und Ernte und wir können Gutes tun und ganz oft erleben, wie Gutes zurückkommt und wie Gutes daraus wächst. Und das ist real und da. Und zum Beispiel sehen wir das auch in Psalm 1. Ich blätter mal kurz rüber. Den lest ihr morgen. wenn ihr mitmacht. Vers 1, glücklich zu preisen ist, und jetzt springe ich mal gleich ich springe schon zu Vers 2, ist, wer sein Verlangen nach dem Gesetz Gottes hat und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Also es gibt diese Verheißung, wenn wir in Gott verankert sind, wenn wir in seinem Wort, wenn wir da drin so richtig verwurzelt sind, dann sind wir wie so ein Baum gepflanzt am Wasser. Und es wird gut, wir erleben, dass wir viel Frucht bringen und dass wir Gelingen haben. Und das ist total ermutigend. Aber es ist eben auch so, dass in dem Moment, wo wir den Herrn kennenlernen, dass wir nicht alle irgendwie in dem Moment nach Disneyland umziehen. Und ab dort in der Märchenwelt leben, wo den ganzen Tag über alle Lautsprecher diese ganz seichte Musik läuft, die dir das Gefühl gibt, du bist der glücklichste Mensch auf der Erde. Ja? Sondern wir bleiben im Hier und Jetzt. Und wir leben weiter in einer gefallenen Welt. Und diese Welt ist absolut krank, weil sie sich gegen Gott gestellt hat. Und in dieser Welt gibt es Unrecht, in dieser Welt gibt es Leid, in dieser Welt gibt es so viele Dinge, die wir nicht erklären können. Und was ich total toll finde, ist, dass die Bibel das nicht ignoriert, sondern dass sie genau darüber eben auch redet. Und dieser Psalm und viele andere, die wir auch lesen werden oder die findet, zum Beispiel so ein Parallelpsalm zu Psalm 37 ist 73, finde ich. Ich finde, da gibt es thematisch ganz, ganz viele Ähnlichkeiten. Die erkennen eben auch an, dass man auch das erleben kann. Lohnt es sich also, und das ist die erste Frage, ja, lohnt es sich also überhaupt, Gott treu zu sein und nach seinen Maßstäben zu leben, wenn es dem Gottlosen teilweise doch so viel besser geht? Wer hat sich diese Frage schon mal gestellt? Wer ist ehrlich? Ja. Machen wir es mal noch ein bisschen praktischer, ja, damit es nicht so abstrakt ist. Lohnt es sich, nicht zu schummeln in Klausuren, wenn man es eigentlich kann? Und wenn es gar nicht auffallen würde? Und alle anderen machen es auch. Lohnt es sich, nicht zu lästern, wenn alle anderen im Freundeskreis oder auf der Arbeit oder in der Familie, wenn sie lästern? Und wenn das zum Beispiel das der Punkt ist, wo man so richtig Spaß als Gruppe erlebt und in Einheit zusammenkommt, lohnt es sich? Lohnt es sich, ehrlich zu sein, dort, wo es keiner merkt, aber wo es uns total viel kostet? Lohnt es sich, moralisch das Richtige zu tun, wenn gefühlt es keinen Unterschied macht? Ich finde, das sind so diese ganzen Fragen, die im Endeffekt da dran hängen. Und wisst ihr was? David hat dazu eine Menge aufgeschrieben und das schauen wir uns jetzt an. Und wie gesagt, wir gehen so ein bisschen thematisch vor. Ich habe 4 Punkte. Und der erste Punkt, den finden wir gleich in Vers 1. Und da, Nini, kannst du gerne die Folie zu an die Wand werfen. Der Vers 1 heißt, entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun, beneide nicht die Leute, die Unrecht üben. Und diese Aussage, die finden wir immer und immer wieder in diesem Psalm. Die ist wie so ein kleiner Refrain, der kommt. Und David sagt, mach's nicht, lass es, es tut dir nicht gut. Ich weiß, es ist vielleicht noch nicht ganz direkt die Antwort auf die Frage, die ich gerade gestellt habe, aber irgendwie ist sie doch, bleib einfach ein bisschen dran mit mir. Also die erste Aussage, entrüste dich nicht. Ich springe mal, es gibt noch einen weiteren Vers, der das ganz gut hervorbringt. Vers 8, sag dich los vom Zorn, lege deine Wut ab. Und hier geht es um diesen Zorn genau zu diesem Thema. Ja? Lass dich nicht von deiner Entrüstung beherrschen, es führt nur zum Bösen. Und der Psalm lehrt uns, tu es nicht. Mach's nicht. Vers 27 sagt nochmal genau das Gleiche. Ereifer dich nicht. Das Wort hier im Original heißt, lass dich nicht erhitzen. Ja? Lass nicht zu, dass es in dir hochkocht, diese Ungerechtigkeit. Es ist eine normale und verständliche Reaktion, aber es lohnt sich nicht. Denn wenn du das machst, wirst du eigentlich zum Teil des Teams, über das du dich gerade ärgerst. du wechselst eigentlich indirekt selber die Seiten. Und David sagt, stopp. Und das ist erstmal einfach ein guter Tipp. Und jetzt gehen wir schon gleich weiter zum zweiten Punkt, den David bringt. Und ich fasse ihn so zusammen, schau auf das Ende der Geschichte. Und ich glaube, das ist echt was Wichtiges, weil wir Menschen, wir leben oft im Hier und Jetzt. Aber David fordert uns auf, einfach mal vorzuspulen oder zurückzuschauen und zu schauen, wie sieht denn die Geschichte aus, wenn man die größere Geschichte anschaut. Und hier, lasst uns mal Vers 9 und 10 lesen. Denn die Übeltäter werden von Gott ausgerottet, aber die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, werden das Land in Besitz, als Besitz erhalten. Nur noch eine kurze Zeit, dann ist der Gottlose nicht mehr da. Du schaust dich nach ihm um, aber da ist niemand mehr. Und ich bringe gleich noch zwei weitere Verse, die Verse 12 und 13. Der Gottlose schmiedet zwar seine Pläne gegen den, der nach dem Willen Gottes lebt, gehässig fletscht er die Zähne gegen ihn, haben wir eben schon mal gehabt. Und jetzt kommt Vers 13, aber der Herr kann darüber nur lachen, denn er sieht den Tag des Gerichts kommen. Und es ist also richtig wichtig, wenn ich sage, schau auf das Ende der Geschichte. Unser Gott ist ein gerechter Gott und er wird richten. Er richtet. Und das kann eine bedrohliche Nachricht sein, aber das kann auch eine richtig gute Nachricht sein, weil das heißt, Gott ist nicht so gnädig, dass er sagt, na, wenn dir ein bisschen Unrecht passiert, kein Problem, ich bin gnädig, nicht so schlimm, ne? Gnädig auf Kosten anderer sozusagen. Sondern Gott ist ein gerechter Richter. Und Gott wird das Unrecht, auch das, was du erlebst, er wird es richten. Das ist nicht egal. Sondern es gibt diesen Tag, an dem Gott sagen wird, das geht nicht, das war nicht in Ordnung und das wird bestraft. Und das müssen wir wissen, gerade für Leute, die wir im Hier und Jetzt leben und gar nicht so oft denken an das, was danach noch kommt. Das ist ganz entscheidend wichtig. Und Gott ist also ein Gott, der dir auch Recht schafft, da, wo du Unrecht erlebst oder der anderen Opfern Recht schafft, die Unrecht erlebt haben. Aber das ist nur der eine Teil davon. Es gibt auch diesen zweiten Teil. Jetzt gucken wir uns mal Vers 11 an. Doch die Friedfertigen, hier ist immer so ein Vergleich zwischen den Gerechten und den Ungerechten. Und die Friedfertigen sind also auch die Gerechten, ja, werden das Land als Besitz erhalten. Sie werden sich erfreuen an einer Fülle von Frieden und Glück. Und ich lese mal weiter Vers 18. Der Herr kennt die Zukunft der rechtschaffenen Menschen. Er gibt ihnen ein Erbe, das sie für immer besitzen werden. Ihr könntet jetzt auch noch Vers 37 nehmen. Ach, den nehmen wir einfach auch noch dazu. Genau. Ah, hier haben wir ihn. Achte auf den, der aufrichtig und ehrlich ist, denn dieser Mensch hat eine Zukunft in Frieden. Und was schon klar wird, Gott richtet, Gott wird Unrecht nicht einfach ungestraft stehen lassen, aber Gott erhöht den Gerechten. Und auch hier sagt er, die Zukunft ist Frieden. Das, was wir tun, wenn wir in seinem Willen leben, das hat eine Auswirkung. Und ich muss dazu sagen, wir wissen nicht immer, wann wir diese Auswirkung sehen. Ich habe eben von Psalm 73 gesprochen, der so ein bisschen das Pendant dazu ist. Und der Mann, der Psalm 73 schreibt, das ist Asaf, der sieht es sein ganzes Leben lang nicht. Aber er weiß, dass Gott ihn am Ende in Ehren annehmen wird. Und er weiß, dass all das, was er stimmt, dass er es trotzdem erleben wird. Aber er sieht es nicht zu seinen Lebenszeiten. Er kommt nicht zurück in den echten Tempel und all das, was er sich wünscht, passiert nicht. Aber er findet einen Schatz in Gott und er weiß, am Ende wird Gott es gut machen. Und es ist wichtig, dass wir diese Wahrheit fest in unserem Herzen verankern und dass wir im Hinblick auf diese Wahrheit leben. Das ist Weisheit, sein Leben auf dieses große Bild auszurichten. Und jetzt kommen wir schon zum dritten Punkt, den David bringt. Und auch den werden wir gar nicht so tief einsteigen. Nach Gottes Maßstäben zu leben, es lohnt sich doch. Und es lohnt sich auch schon im Hier und Jetzt. Und dazu möchte ich euch ein paar Verse vorlegen. Wie ihr merkt schon, weil wir heute springen, dass wir die auch zum Teil schon gehört haben, dass wir sie unter verschiedenen Aspekten anschauen. Als erstes schauen wir uns mal Vers 16 an. Der geringe Besitz eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat größeren Wert als der Reichtum von vielen Gottlosen. Und was Gott sagt, ist, das Wenige, was du hast, wenn es wenig ist, vielleicht hast du auch ganz viel, aber das, was du hast, das segnet er. Das hat einen großen Wert für ihn. Und das ist schön, so eine Perspektive von Gott zu empfangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Mann und ich, wir haben schon oft Kontakt gehabt oder sind oft im Kontakt mit Menschen, die viel, viel, viel wohlhabender sind als wir. Und das ist auch nicht schwer, weil wir haben uns jetzt ja nicht den Beruf ausgesucht, mit dem man am allerreichsten wird, sondern wir haben uns den Beruf ausgesucht, von dem wir dachten oder von dem wir empfinden, dass Gott uns dahin gerufen hat. Also wenn man zusammen ist mit Menschen, die Gott woanders hingerufen hat, dann erlebt man das manchmal, dass da ganz, ganz andere Ressourcen sind. Aber wir haben halt auch schon oft Kontakt mit Menschen gehabt, die Gott gar nicht kennen und die gefühlt unendlichen Reichtum haben. Deren Hütten sind Paläste, ja? Und alles da drin ist einfach nur stylisch. Und man legt sich hier nieder, weil es so cool ist. Und so viel sieht so gut aus. Aber so oft habe ich schon gedacht, ich würde nicht im Leben tauschen wollen, weil ich habe das, was ich habe, mit Frieden. Und wenn man Gott nicht hat, dann kann man eine Menge, Menge, Menge haben. Und trotzdem ist das Wenige, was wir manchmal haben, das, was gesegnet ist und was uns auch mehr erfüllt als das Viele, was man haben kann ohne Gott. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, was ich sage. Vielleicht war es zu komplex ausgedrückt, sorry. Zweiter Punkt darunter als Unterüberschrift. Gott macht deine Schritte fest und er hilft dir. Schau dir Vers 23 und 24 an. Es ist ein Geschenk des Herrn, wenn die Schritte eines aufrichtigen Menschen fest und sicher werden. An seinem Weg hat der Herr gefallen. Wenn ein solcher Mensch dann doch einmal hinfällt, bleibt er nicht hilflos liegen, denn der Herr hält ihn an der Hand. Andere Stellen sagen auch, er richtet ihn auf. Und das will ich dir zusprechen. Wenn du mit Gott unterwegs bist, im Jetzt, dann ist Gott dabei, mit dir zu gehen. Er hält dich. Dein Weg ist Gott wichtig. Und er hält dich immer. Und wenn du das Gefühl hast, dass du fällst, er richtet dich wieder auf. Und er hat Gefallen daran, wenn deine Schritte fest werden. Und wenn du stark wirst. Das ist dein Gott. So führt er dich im Leben, im Hier und Jetzt. Und der nächste Punkt. Gott segnet dich, damit du ein Segen bist. Wir können direkt da weiterlesen, wo wir gerade waren. Ob damals, als ich jung war, oder heute im Alter, Vers 25 und 26 ist es. Niemals habe ich erlebt, dass ein Mensch, der sich an Gottes Gebote hält, völlig verlassen gewesen wäre. Niemals mussten seine Kinder um Brot betteln. Im Gegenteil, den ganzen Tag ist er barmherzig und leiht anderen. Noch seine Nachkommen werden durch ihn gesegnet sein. Und das ist auch so für dich, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann segnet Gott dich, damit du ein Segen sein kannst. Und das heißt nicht, dass wir erst anfangen, ein Segen zu sein, wenn wir eine Riesenvilla haben und irgendwie einen ganz dicken Fuhrpark. So ist es nicht gemeint. Sondern es kann sein, dass du mit dem Wenigen, was du hast, schon ein Segen bist. Und das ist auch etwas, was ich so oft erlebe, wenn man mit Menschen zusammen ist, Menschen, die gebend sind. Das können Familien sein, die gar nicht endlos viel haben und die vielleicht schon richtig viele Kinder haben, aber die einfach offen sind und andere können dazukommen und sie geben und sie laden mit ein zum Essen und man darf einfach dran teilhaben. Das sind so viele Ebenen, aber zu erleben, dass Gott uns segnet und dass er uns hineinführt in ein Leben von Großzügigkeit, das ist etwas, was er hier auf der Erde mit uns tut. Aber es heißt nicht, dass alles ganz, ganz bombastisch sein muss, sondern das kann im ganz Normalen sich zeigen. Und der letzte Punkt, wenn du mit Gott unterwegs bist, kannst du erleben, dass Gottes Wort, wenn du es nimmst, wenn du es dir zuführst, dass es in deinem Mund und in deinem Herzen ist und dass es einen riesen Unterschied macht. Vers 30 und 31, wer Gottes Willen tut, redet weise. Was er sagt, entspricht dem Recht. Er trägt die Weisung Gottes in seinem Herzen und deshalb stolpert er nicht. Gott gibt dir für hier und jetzt sein Wort und damit bist du gesegnet. Und dieses Wort bewahrt dich. Dieses Wort macht dich weise. Dieses Wort gibt dir Orientierung, Richtung und Antwort. Und all das lohnt sich im Hier und Jetzt schon. Und das sind gute Antworten, die David ganz verteilt über diesen Psalm gibt und er hat noch viel, viel mehr. Aber ich habe jetzt einfach ein paar Punkte für heute rausgesucht. Und jetzt möchte ich zu dem letzten kommen, der für mich so der gewichtigste ist. Denn so gut und richtig, wie die Antworten gerade sind, die wir gehört haben, vielleicht kennt ihr das, manchmal motivieren sie uns trotzdem nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, aber ich glaube, selbst die Statistik ist hier an dieser Stelle mit mir. Manchmal kann man wissen, es ist ein Lohn drauf, wenn ich anders lebe, aber kurzfristig schöner ist vielleicht eine andere Entscheidung. Vielleicht kennt ihr dieses, es gibt so Online-Videos, es gibt die Marshmallow-Challenge. Hat jemand die schon mal online gesehen? Sissy und ich, nee, und noch ein paar andere auch. Okay, also man macht Folgendes. Es ist in Amerika, die Leute lieben Marshmallows, ich auch. Und man setzt ein Kind in einen Raum, man packt einen kleinen Teller, so Untertasse hin, und da drauf ist ein schöner, dicker, frischer, großer Marshmallow. Und dieses Kind mag Marshmallows und man sagt, hey, wie schön, dass du da bist. Ich gehe mal kurz raus aus dem Zimmer, sagt dann die erwachsene Person. Wenn du es schaffst, diesen Marshmallow nicht zu essen, bis ich zurückkomme, dann kriegst du einen zweiten. Und dann ist die versteckte Kamera da und du siehst Kinder, die nicht wissen, was sie machen sollen, die auf ihren Händen sitzen, mit ihren Füßen zappeln. Dann siehst du Kinder, die das Marshmallow nehmen und anlecken und wieder hinlegen oder die es von innen probieren auszuhöhlen und von innen aufzuessen und wieder als so hinzulegen. Und dann siehst du viele Kinder, die einfach aufgeben und es nehmen und essen. Und warum? Weil Marshmallow lecker ist. Und klar, man kann warten, das auf so einen Spieß machen und über dem Lagerfeuer grillen, aber ich bediene mich direkt an der Tüte, wenn sie offen ist, ja? Ich verstehe diese Kinder. Und klar, es ist die Weisheit, wenn ich mich jetzt zusammenreißen kann, dann kriege ich mehr. Aber es gibt auch einfach diese ultimative Lust darauf, jetzt in diesem Moment dieses Marshmallow zu essen, oder? Und genau so ist es auch manchmal mit Weisheit. Wir wissen, oh, das wäre gut, das so zu tun. Aber wir wollen in diesem Moment das Ultimative. Es ist sogar noch krasser, auch andersrum, auch im Negativen. Wir wissen ganz häufig, dass Dinge in unserem Leben eine krass negative Konsequenz haben, wenn wir sie tun. Wir wissen, dass es keine schlaue Idee ist, wenn wir unseren Partner lieben, in Ehebruch zu gehen. Aber wie viele Menschen machen es trotzdem? Und man weiß, was alles da dran hängt, für ein Leid, für einen selbst, für den anderen. Aber warum machen wir das? Weil wir denken, also Entschuldigung, wir machen es hoffentlich nicht, aber warum machen es Menschen, ja? Weil sie denken, ich brauche diesen Moment der Freude jetzt, ganz schnell, ganz unmittelbar. Es gibt Statistiken über Menschen, die zum Beispiel aufgrund ihres Übergewichts ganz, ganz deutlich in dem Risiko stehen, zum Beispiel einen Herzinfarkt zu haben, wo die Ärzte sagen, es ist 5 vor 12 oder es ist 1 vor 12. Du musst was machen. Du musst abnehmen. Und habt ihr mal die Statistik gelesen, wie viele Menschen, und die wollen bestimmt alle leben und die verstehen die Statistik, aber wie viele Menschen dann wirklich abnehmen? Das sind voll, voll wenige. Die allermeisten, wir sind doch angetrieben von dem, was unmittelbar vor uns ist. Diese Freude im Jetzt, dieser Genuss im Jetzt. Und selbst wenn wir wissen, wie wir es eben gelesen haben, das große Bild sieht anders aus, haben wir häufig trotzdem nicht den Punkt, dass uns das so richtig motiviert, obwohl es uns motivieren sollte. Und deswegen liebe ich die Verse, die jetzt kommen. Und jetzt habt ihr bestimmt schon alle gedacht, dass wir nicht ohne Grund die schönsten bis hierhin ausgespart haben. Ich lese einfach mal ab Vers 3. Du aber vertrau auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land und sei zuverlässig und treu. Das haben wir eben schon gelernt. Darauf liegt Segen. Und jetzt Vers 4. freue dich über den Herrn. Eine andere Übersetzung wäre, erfreue dich an dem Herrn. Oder eine andere, habe deine Lust am Herrn. Und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertrau auf ihn, er wird handeln. Er wird deine Rechtschaffenheit erstrahlen lassen wie das Morgenlicht und dein Recht leuchten lassen wie die Mittagssonne. Überlasse es dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Und ihr Lieben, hier bringt uns David sozusagen so das Kernstück und dieses Geheimnis, wie man gut und glücklich leben kann. Und all die Fragen, auch die wir am Anfang gestellt haben, an dieser Stelle kommt alles zusammen und macht gefühlt alles Sinn. Und diese zentrale Aussage, die David macht, erfreue dich am Herrn. Und das ist Weisheit. Das ist das Wichtigste. Erfreue dich am Herrn. Und damit wollen wir uns jetzt kurz beschäftigen oder jetzt die nächsten Minuten beschäftigen. Denn der John Piper hat diesen Terminus geprägt, christlicher Hedonismus. Das heißt, dass man zugibt, dass man auf Freude fixiert ist und dass man ein Lustmensch ist. Aber dass wir es eben christlich sind. Ich glaube, Dan Jahn, wenn er predigt, sagt oft mal von sich, ich bin so ein Lustmensch, und dann erzählt er, wie gern er genießt. Aber wisst ihr was? Wir sind alle Lustmenschen. Dan Jahn ist nicht anders als wir und an der Stelle und wir nicht als er. Du bist so gemacht. Du bist für Lust und für Freude gemacht. Und dafür brauchst du dich beim Herrn auch nicht zu entschuldigen. Dafür brauchst du keine Buße zu tun. Er hat dich mit Absicht so gemacht. Denn die andere Sache ist die, Gott ist die größte Freude, die es im Universum gibt. Es gibt keine größere. Du kannst suchen, wo du willst. Du kannst zu den schönsten Orten der Welt fahren. Du kannst die tollsten Sachen erleben. Du kannst die tollsten Menschen kennen. Alles. Du wirst nicht mehr Freude finden als Gott. Gott ist die ultimative Freude auf diesem Planeten. Und das ist das, was in diesem Vers zusammenkommt. Und du bist eben genau dafür gemacht. Und für die größere Freude kann man kleinere Freuden loslassen, oder? Wir haben gerade eine 10 Monate alte Tochter, die erkundet mittlerweile die ganze Wohnung, Terrain, seit so 10 Tagen krabbelt sie, es ist nichts mehr sicher. Und es gibt viele Gegenstände in der Wohnung, die sie sehr liebt und schätzt. Und es sind natürlich immer die Sachen, die man nicht möchte, ne? Die Fernbedienung von unserem Fernseher findet sie ganz toll. Mein Handy bringt sie schier in Verzückung, ja? Das habe ich genutzt beim Krabbeln üben, ne? Immer vor sie gehalten. Und wenn sie etwas hat, dann lässt sie das nicht los. Und wie kriege ich sie jetzt dazu, etwas loszulassen? Ich brauche eine bessere Freude. Und meine Mama hat noch eine alte, größere Fernbedienung, die nicht mehr gebraucht wird. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Dann kann man das andere ganz problemlos, dann lässt sie es los. Probiere ich ihr was wegzunehmen ohne das, das wird laut. Ja? Und ich meine, es ist sehr, 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 wie sagt man, überzeichnet, aber so ähnlich funktionieren wir eigentlich auch. Ja? Du bist gemacht für die größere Freude. Und die größere Freude ist, deinen Gott zu kennen. Und mit dieser größeren Freude kannst du dein Leben anders leben. Du kannst Dinge weglassen, die dir nicht so viel bringen, und kannst darauf setzen, dass es im Langen sogar eine Belohnung gibt, aber du hast im Jetzt die größte Freude. Und das ist er. Und ich habe so viele Notizen, ich probiere zu kürzen. Also diese Freude ist die Grundlage deines Lebens mit Gott. Die ist Grundlage eines gesunden christlichen Lebens. Probier es nicht ohne zu machen. Wir werden gesetzlos, wir werden unecht, wir werden kraftlos, wir werden hart. Aber wenn du diese Freude an Gott hast, das ist die Wurzel, aus der alles herausfließt. Das ist die Kraft, aus der alles kommt. Und Und du kannst niemals zu einem sagen, ja, das habe ich jetzt und jetzt gehe ich zu den fortgeschrittenen Themen über. Wir werden immer an dieser Stelle bleiben. Da kann man nicht rauswachsen. Das kann man nicht absolvieren, und, sondern da zu bleiben und dort zu leben, das ist der Schatz, den wir finden dürfen. Und ich habe eben schon gesagt, wir können einfach noch einmal kurz jetzt rüberblättern in den Nachbarpsalm, Psalm 16, Vers 11. Gott ist die ultimative Freude. Und hier steht, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du, dass dein Gott wirklich die größte Fülle für dich hat? Dass er alles ist? Dass du nichts Besseres finden kannst als ihn? Bei mir ist es so, wenn ich merke, dass ich davon wegwandere, dann suche ich meine Freude automatisch woanders. Und ich bin dann so jemand, ich fange dann an, ich werde dann zu so einer Online-Shopperin. Ja? Ich fange an, die zu googeln und zu gucken. Das Gute, glaube ich, für meinen Mann und mich ist, dass ich dann doch zu perfektionistisch und zu sparsam bin. Also es bleibt meistens bei Window-Shopping online, ja. Aber ich suche nach dem, was mich glücklich macht, so, ja. Und dann merke ich, Mann, das ist es doch nicht. Und pack alles zur Seite. Merke, es ist Zeit, zur ultimativen Freude zurückzukommen. Oder ich werde nörgelig mit anderen. Oder ich werde sehr fokussiert auf Essen oder was auch immer. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Weil wir brauchen eine Freude. Wir sind für Freude gemacht. Und wenn du nicht diesen Zugang zu dieser größten Freude hast, wirst du immer abbiegen zu Freuden, die nicht ganz so toll sind, aber die natürlich irgendwie da sind. Und jetzt ist eigentlich die ganz große Frage, dass hier sagt uns Psalm 37, dass wir auf Gott warten sollen, dass wir uns auf ihn ausrichten sollen, dass wir uns an ihm erfreuen sollen. Wie machst du das jetzt ganz konkret im Alltag? Wie positionierst du dich so, dass du dich an Gott erfreuen kannst? Und der Punkt ist der, du positionierst dich so, indem du dich auf Gott ausrichtest. Ich habe von Sam Storms, so einem Theologen aus den USA, mal so ein Beispiel darüber gehört, das fand ich, irgendwie ist es hängen geblieben, dass er gesagt hat, wenn du unbedingt von einem Blitz getroffen werden möchtest, ich hoffe, wir alle wollen es nicht und werden es nicht, dann würde es nicht reichen, wenn man sagt, ach, ich würde so gerne mal von einem Blitz getroffen werden, ne? Und man lebt so, sondern dann sollte man, wenn es gewittert, aufs Dach steigen und könnte man hier noch so eine lange Metallstange mitnehmen und schön hochhalten, ne? So. Und dann mal gucken, ob es passiert. Ja? Und so ähnlich ist es mit Gott. Wir können nicht alles bestimmen, was passiert, aber wir können uns auf ihn ausrichten. Wir können uns ihm ausliefern. Und Gott ist kein Gewitter. Das ist das Gute, hier hört's auf. Aber manchmal sagen wir wollen das gerne, aber wir machen was anderes. Darauf will ich hinaus. Und sich wirklich auf Gott ausrichten, weil dort begegnen wir genau dieser Freude. Ich möchte noch ein bisschen praktischer werden da drin. Wie kannst du das ganz praktisch machen? In Jesaja 12, Vers 3, da redet das Volk Gottes davon, dass es schöpft, mit Freuden schöpft aus den Quellen des Heils. Und das ist so etwas, immer wieder zurückzukommen zu dem Heil Gottes, zu der Errettung, die wir erlebt haben. Und daraus passiert etwas, dass wir uns erfreuen an dem, was Gott getan hat, wer Gott ist, was Jesus für uns getan hat. Ich bin im Moment viele Stunden am Tag unterwegs mit einer Babytrage umgebunden und laufe dann mit unserer Tochter rum. Und gerade auch abends, das ist so die Art, wie sie einschläft momentan, laufen wir so durch die Wohnung. Mein Mann bringt unseren Sohn ins Bett und dann habe ich so eine Gebetszeit auch mit ihr und ich bete über ihr und ich bete auch über unseren Sohn und über der Familie. Und wisst ihr, was ich mache? Ich schöpfe von diesen Quellen des Heils. Und ich fange an, Gott zu danken für seine Errettung. Ich danke Jesus dafür, dass mein Leben nicht dem entspricht, was ich verdient habe, sondern dem, was er mir geschenkt hat. Ich danke ihm für seine Erlösung. Und ich danke ihm auch für die Kinder, dass wir alle nicht das Produkt dessen sind, was unsere Vorfahren in uns investiert haben und was wir selber können, sondern dass wir definiert werden von ihm, von seiner Gnade, von seinem Erbe. Und ich fange einfach an, darüber nachzudenken, über dieses Heil, was Jesus jedem schenkt, der es haben möchte. Und ich danke dem Herrn dafür. Und wisst ihr, was passiert, wenn man das tut? Da kommt Freude auf in einem, weil Gott wirklich gut ist. Und es macht glücklich, darüber nachzudenken. Und ich fange an, den Charakter Gottes da drin zu erkennen. Und einfach dankbar zu sein für das, was Gott getan hat, was er uns geschenkt hat, was sein Erlösungswerk ist. Und das ist eine Art, wie du deine Antenne hochhalten kannst und sagen kannst, Gott, deine Freude, die darf mich total durchdringen, ja? Und die kommt. Eine weitere Art, wie du das machen kannst, ist Gott zu bewundern. Und das geht dann oft nahtlos ineinander über, dass ich anfange, einfach Gott zu ehren und zu bewundern und zu sagen, Gott, du bist so gut. Und ich fange an, seinen Charakter mich reinzudenken und ihn ein bisschen mehr zu beschreiben. Und wenn ich anfange, über ihn nachzudenken, werde ich noch mehr begeistert davon, dass dieser perfekte, dieser vollkommene, dieser tolle Gott, dass er sogar interessiert ist an mir, dass er mich liebt. Und ich ehre ihn. Und wieder fließt diese Freude. Ich mache das total gerne mit dem Wort Gottes. Ich nehme das Wort, wir haben es eben gelesen in Psalm 1. Glücklich der Mann, der das Wort Gottes liebt und der da drin verwurzelt ist. Der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasser. Glücklich steht da. Es ist nicht nur gut und richtig, sondern glücklich. Und das Wort Gottes macht glücklich, wenn wir es so anschauen. Und ich nehme einfach Passagen und fange an, die zu meditieren und darüber zu bewegen. Letzte Woche hat mich Psalm 18 so bewegt, einfach die ersten Verse zu lesen, was Gott alles ist für uns. Ich liebe dich, Herr, du bist meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Festung, mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht. Gott ist mein Fundament. Gott umgibt mich. Gott bedeckt mich. Gott rettet mich. Gott tröstet mich von innen, wenn ich weiterlese. Er ist mein Trost und gleichzeitig ist er meine Befähigung. Das ist krass. Und ich denke mir, Gott, wie gut bist du? Du hast echt gar nichts vergessen. Und ich fange an, ihn dafür zu loben und ich fange an, ihn anzuschauen, darüber nachzudenken und wieder kommt diese Freude über Gott in mein Leben. Und so gibt es so viele Möglichkeiten. Die Bibel ermutigt uns auch dazu, immer wieder voll Heiligen Geistes zu werden. Und das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist, Freude. Und du kannst den Heiligen Geist immer wieder einladen und sagen, Heiliger Geist, offenbar mir diese Freude. Und all das sind ganz normale Möglichkeiten, um dich auf Gott auszurichten. Und Entschuldigung, Niklas, ich habe es zerlegt. Aber wirklich dich sozusagen so dahin zu stellen, wo einfach die überragende Schönheit, Herrlichkeit, Freude Gottes zu deiner Freude wird. Und ihr Lieben, dazu sind wir eingeladen. Das ist mein Gebet für uns alle. Und darin wollen wir wachsen. Und ich weiß, ich erzähle vielen hier nichts Neues. Aber das ist das, auch für die kommende Woche, wenn wir die Psalmen lesen, die Weisheitspsalmen lesen. Lad den Heiligen Geist ein, dass genau das in deinem Leben passiert. Dass diese Freude über ihn in dir wächst. Dafür bist du gemacht. Und wenn du das machst, wirst du erleben, dass andere Sachen einfach automatisch wegfallen. Ich habe das schon einige Male gesagt. Ich war zum Beispiel früher jemand, ich konnte nicht guten Fernseher ausmachen. Ich konnte echt gut weitergucken. Und ich hatte mich immer drüber geärgert. Und ihr merkt schon an der Formulierung Fernseher, dass das schon ein bisschen weiter her ist. Ja? Genau. Und ich habe mich immer drüber geärgert und mir vorgenommen, es anders zu machen. Aber dann gab es eine Phase in meinem Leben, wo ich Gott so begegnet bin und so eine Freude an ihm gefunden habe. Und irgendwie war das andere einfach weg, ohne dass man sich es vorgenommen hat. Und das ist etwas, was ich uns allen wünsche für diese Woche, dass wir merken, dass andere Freuden, die in unserem Leben sind, und nicht alle Freuden sind schlecht, Aber alle Freuden, die sich über die größte Freude stellen wollen und die irgendwie immer alles ein bisschen ins Ungleichgewicht bringen, dass die sich anders sortieren, weil wir uns nach der größten Freude ausrichten. Und das ist eigentlich genau das, worum es heute geht. Aus diesem Lebensstil, den ich gerade beschreibe, entspringt so eine innere Fülle und ein Leben, das Gott maximal verehrt. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu John Piper, weil er einfach sehr bekannt ist auch für dieses Thema. Und sein Zitat, ich habe es auf Deutsch einfach selber übersetzt: Gott wird am meisten geehrt durch mein Leben, wenn ich mich am stärksten an ihm erfreue. Und das ist wichtig mitzunehmen. Gott ist am meisten geehrt durch dich, wenn du dich am meisten an ihm erfreust. Wenn du da drin lebst. Und das meine ich nicht als so eine, ich kann ja nichts machen, habe ich es in der Hand, ob ich vom Blitz getroffen werde, so, ja, wenn es nicht passiert, dann kann ich auch nichts dafür, so, ne? Sondern wir legen alles da rein, uns am meisten an ihm zu erfreuen. Und dafür wird er sorgen. Es ist sein Plan, ja? Und wenn wir das tun, ehren wir ihn automatisch am meisten. Wir bringen die meiste Frucht. Und wenn wir zurückkommen zu den Fragen vom Anfang: Wie kann ein gerechter Gott schlechte Dinge zulassen? Lohnt es sich überhaupt, auf Dinge zu verzichten? Es lohnt sich alles, wenn wir diese Freude haben. Und wenn wir ihn im Jetzt finden und wissen, der ganze Rest kommt auch noch. Er ist gut. Er ist gut im Hier und Jetzt. Er hilft, er stärkt, er richtet uns auf, er versorgt, er tut all das. Aber es ist gar nicht der Grund, warum wir mit ihm leben. Der Grund ist, weil er die überragendste Freude ist, die du auf dem Planeten finden kannst. Genau. Kommt nach vorn gerne. Vielleicht können wir einfach noch mal ganz kurz zum Abschluss Psalm 16, Vers 11 an der Wand haben. Wenn nicht, lese ich ihn uns gleich nochmal vor. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Füllen, Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Während ihr schon losspielt, ich möchte dich einfach einladen, diesen Vers anzuschauen und kurz zu bewegen mit dem Heiligen Geist und den Herrn einzuladen, dir diese Freude diese Woche zu offenbaren. Und du kannst auch den Heiligen Geist fragen: Wo sind denn meine Ersatzfreuden, die sich da vorstellen, die sich in den Weg stellen? In Jeremia, ich glaube Kapitel 2, da heißt es, dass das Volk Gottes, dass er zwei Sachen ihnen vorhält. Das Volk Gottes, sie haben ihn, die lebendige Quelle, verlassen. Und das Zweite, sie haben sich eigene rissige Zisternen gebaut, die doch kein Wasser halten und ihnen nicht helfen. Und positiv formuliert: Wo sind deine Ersatzfreuden? Und wo ruft Gott dich zurück zur Hauptfreude? Können wir den Vers noch einmal kurz ranhaben? Danke. Lies ihn noch einfach noch mal kurz für dich durch. Ach so, jetzt haben wir schon Jeremia. Ist auch gut. Ich meinte Psalm 16, aber es ist voll egal. Ist alles gut, alles Wort Gottes. Alles baut auf, alles ist richtig. Okay, wir beten einfach. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du kein moralisierender Gott bist. Dass du kein Gott bist, der alles auf später verschiebt und der unseren eisernen Willen braucht. Sondern du bist ein Gott, der sich suchen und finden lässt. Und du bist gut jetzt. Du bist die größte Freude jetzt. Heiliger Geist, wir beten, dass du uns diese Woche zu dieser Freude führst. Wir beten, dass du uns offenbarst, was Gott für uns hat. Und dass du uns bewahrst davor, daran vorbeizuleben. Bewahre uns vor unseren eigenen Quellen.
vor unseren eigenen Zisternen, vor dem, was wir uns selber basteln, was rissig ist, was kein Wasser hält und was nicht auf Dauer taugt. Und ich bete, dass du uns neu hinziehst zu der perfekten Quelle.